Die Aufnahmegeräte werden gegen Ende des Semesters immer mehr, scheint mir. Also ich glaube, jetzt ist es wirklich Punkt halb. Die Uhr dürfte ziemlich genau stimmen. Ich möchte Ihre Erinnerungen vom vor Weihnachten noch ein bisschen auffrischen und die letzte Stunde noch mal kurz rekapitulieren. Wir haben Schlussfolgerungen aus dem Text von Descartes gezogen. Ja. Den haben wir vorher schon durchgesprochen und dann haben wir einige Reflexionen darüber noch angestellt. Es hat sich ja gezeigt, dass Descartes eine Aufwertung der Verstandeserkenntnis vor der sinnlich-anschaulichen Erkenntnis betreibt. Ja, das ist auch der Grund, warum er als Rationalist eingestuft wird. Das Denken hat die Erkenntnis der wesentlichen Bestimmungen auch der äußeren Gegenstände. Ja, also von den ausgedehnten Dingen sind die wesentlichen Bestimmungen solche, die man nur denken kann, beziehungsweise mathematische Bestimmungen, wie die Größe, die Lage, die Bewegung, die Dauer, die Gestalt und so weiter. Also solche geometrisch-mathematischen Eigenschaften. Während die sinnlichen Eigenschaften nur sekundär sind und nicht entsprechend klar erfasst werden können. Und daher ist Descartes auch der Ansicht, dass wir über unser Denken das Wesen der Dinge, der äußeren Dinge auch wirklich erkennen können. Ja? Eben weil wir die wesentlichen Eigenschaften daran erfassen können. Und das heißt, er schwimmt mit auf dieser Linie der Fundierung von Erfahrungswissenschaft. Er ist genau derjenige, der mit hervorruft, dass die Erfahrungswissenschaft meint, durch ihr Denken die wesentlichen Bestimmungen an den Dingen, an den Erfahrungsgegenständen erfassen zu können. Kulminiert ist dieses Denken dann schließlich bei Newton, also in der newtonschen Physik, wo man der Ansicht war, jetzt hätte man wirklich die Natur entschlüsselt. Eine Zeit lang, es hat sich dann herausgestellt, dass das doch nicht so ganz geklappt hat. Ja. Aber wir haben dann gesagt, prinzipiell ist das eine problematische Auffassung, weil wir ja vorher schon gesehen haben, in der Erfahrung gibt es keine echte Wahrheit. Die Spannung von Wahrnehmung und Denken bleibt immer aufrecht. Ne. Wir denken uns die Gründe zwar hinzu, aber wir können sie nie wirklich überprüfen. Daher wird auch das, was Descartes hier grundgelegt hat, irgendwo angreifbar sein. Ne. Das war der Ausgangspunkt unserer kritischen Überlegungen. Ich bin dann zuerst noch einmal kurz auf einige Mängel im Diskurs eingegangen, die dann in den Meditationen verbessert werden. Ich gehe auf das jetzt nicht ausführlich ein, es sind nur Nebenbemerkungen gewesen. Bezüglich dieser dritten Problematik, ob Descartes hier einen Zirkelschluss betreibt, ne, weil er das klare Distinkte von der Gewissheit Gottes her leitet, bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob da wirklich ein Zirkel vorliegt. Ich habe da einiges überlegt, bin mir aber noch nicht so ganz ins Klare gekommen, wie er das meinen kann. Lassen wir das einmal beiseite. Die Problematik, die sich aus der Selbstgewissheit des Sum Cogitans, des Ich Denke, ergibt, ist die, dass hier auf der einen Seite eben die Unbezweifelbarkeit nur für das Sum Cogitans selber gilt, ja, für das Ich Denke, und die Bezweifelbarkeit für die Inhalte. Alle Inhalte sind bezweifelbar und sicher ist nur, dass ich sie überhaupt denke. Ja. Und das bedeutet, dass hier eine Differenz auftritt zwischen diesen beiden Seiten, die Descartes allerdings nicht in dieser Schärfe gelten lässt, sondern er bringt gleich eine Bestimmtheit hinein, dieses Sum Cogitans, er macht es gleich zu einer bestimmten geistigen denkenden Substanz, einem Ding, einem denkenden Ding. Ja. Also diese Bestimmtheit ist bei Descartes schon angesetzt, er reflektiert nicht darauf, dass hier ein wesentlicher Unterschied drinnen steckt, der allerdings in dieser Weise, wie er vorgeht, vielleicht auch nicht entsprechend zu erfassen ist. Er hat die Bestimmtheit immer schon mit drinnen und in dieser Bestimmtheit soll dann zugleich auch eine Unbezweifelbarkeit auftreten. Ja. Und daher kann er dann eben auch diese Bestimmtheit des Sum Cogitans, dieses klare et distincte, das er drin sieht, ausweiten auf andere Inhalte, auf formale Inhalte und diese dann gelten lassen. Das ist also eine Schwäche bei ihm, dass er die Differenz als solche nicht durchschaut. Wir haben aber gesehen, prinzipiell führt diese Problematik der Differenz zwischen dem Ich denke, dass er den Inhalten vorausgesetzt ist und den Inhalten selber in ein Spannungsverhältnis, das als solches nicht ohne weiteres aufzulösen ist. Die Nicht-Inhaltlichkeit des Denkens steht den Inhalten in ihrer Bestimmtheit einfach gegensätzlich gegenüber. Das eine ist nicht das andere und das Denken selber ist kein Inhalt, der Inhalt ist kein Denken. Beides schließt sich gegenseitig aus. Und in dieser Spannung ist die Frage, was wir überhaupt noch positiv von diesem Sum Cogitans oder von diesem reinen Denken sagen können. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass wir sehr wohl davon sagen müssen, dass es ja der Träger seiner Inhalte sein soll. Also, ich denke ja etwas. Die Inhalte werden gedacht. Und auch hier hat sich wieder herausgestellt, dass dieses Verhältnis, dass das eine auf das andere bezogen ist, durch die Art, wie sie bestimmt sind, überhaupt nicht aufrechtzuerhalten ist. Wenn das eine nur nicht das andere ist, wenn das eine negativ am anderen bestimmt ist, dann kann es auch überhaupt kein Verhältnis zwischen beiden geben. Sie müssten eigentlich auseinanderfallen. Es dürfte überhaupt kein Inhalt mehr überbleiben, der gedacht wird und kein Denken, das einen Inhalt hat. Weil die beiden Seiten nicht vereinbar sind miteinander. Ich habe das eben auch eine unmittelbare Differenz genannt. Zwei Seiten, die ohne ein mittleres direkt aufeinander prallen und nur gegensätzlich sind. Man könnte auch sagen, das einzig Gemeinsame daran ist, dass sie sich ausschließen. Dass sie nichts miteinander zu tun haben. Also es hat dazwischen nichts mehr Platz. Es gibt keine Grauzone, keinen Übergang vom einen zum anderen. Und trotzdem ist es so, dass eine Seite die andere braucht. Weil eben Inhalte nur Bewusstseinsinhalte sind, wenn es ein Bewusstsein gibt, das sie hat. Und weil das Bewusstsein selber eben ein Bewusstsein von etwas ist. Also beide brauchen sich gegenseitig und trotzdem schließen sie einander aus. Wenn das wirklich dieser Gegensatz wäre, wenn das die einzige Bestimmung in unserem Denken wäre, wenn wir das Sum Cogitans auf diese Differenz reduzieren könnten oder müssten, dann dürften wir eigentlich gar keinen Bewusstseinsinhalt haben. Dann wäre ja ein Zusammenspiel dieser beiden Seiten in keiner Weise möglich. Sie würden einfach getrennt voneinander jeweils nichts sein. Das Ganze würde ins Nichts zusammensinken. Aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, es ist Faktum, dass wir Bewusstseinsinhalte haben. Und wir haben am Anfang des Semesters ja schon davon gesprochen, dass wir selbst uns jeweils als Lebewesen mit einem Körper und vom Körper her versorgt mit bestimmten Inhalten vorfinden. Also über die Sinnlichkeit zuerst einmal sind uns Inhalte gegeben. Und weil wir diesen Körper auch haben, finden wir uns auch als begrenzte Wesen vor. Das Denken ist selber an diesen Körper, an seiner Schwäche und an seiner Bedürftigkeit und seiner Begrenztheit selber eingeschränkt. Wir wissen uns als beschränkte Wesen und wissen allerdings auch über unsere eigene Beschränktheit hinaus. Das Denken geht nicht auf in diesem Körper. Das ist doch etwas anderes als dieser Körper. Wir können aber von dort her, und das haben wir auch schon vorher gemacht, auch drauf kommen, dass das Denken was anderes ist als die Sinnlichkeit und dass es hier zwei verschiedene Arten von Erkenntnis gibt. Erinnern Sie sich an Jung, der das auch deutlich gegenübergestellt hat, die Beziehung der Vorstellungen zueinander, rein formale Art des Erkennens und auf der anderen Seite die Erkenntnis von Tatsachen, also von den empirischen Gegenständen außer uns. Und wir haben gesehen, dass die empirische Erkenntnis nie wirklich wahr sein kann, eben wegen dieser Spannung von Denken und Wahrnehmung, und dass sie aber andererseits sich auf die Gegenstände bezieht, dass sie objektiv inhaltlich aufzufassen ist. Während die formale Erkenntnis zwar in sich stringent ist, aber sich nicht auf die Gegenstände beziehen kann. Prinzipiell haben wir eingesehen, aus dieser Spannung heraus im Vergleich, ne, wenn wir die Konsequenz der formalen Wissenschaft dann auf die empirische Wissenschaft anwenden, dass die empirische Wissenschaft nie diese Stringenz erreichen kann. Ja? Also haben wir die Erfahrungserkenntnis in ihrer Mangelhaftigkeit zur Kenntnis nehmen müssen. Ja? Das alles, weil wir in uns selbst den Unterschied machen können zwischen dem Denken und dem körperlichen Gegenständen, ne? Einschließlich unseres eigenen Körpers. Daher tritt auch die Differenz zwischen Wahrnehmung und Denken auf, und aus der resultiert dann auch dieses Spannungsverhältnis zwischen einer formalen Erkenntnis, die in sich schlüssig sein kann, und einer empirischen Erkenntnis, Tatsachenerkenntnis, die immer bloß höchstens Wahrscheinlichkeit hervorbringt. Ne? Bei Descartes ist es hingegen so, dass er meint, wir sind nur durch unser Denken schon imstande, die Dinge zu erkennen. Ne? Und um hier eine wahre und schlechthin gültige Erkenntnis zu entwickeln, fundiert er das Ich-Denke in seiner Endlichkeit noch in einem Absolut. Ne? Und insofern könnten wir mit ihm gehen, sind wir dann auch mit ihm gegangen, dass wir sagen, das Ich als solches ist endlich, ne? Und die Endlichkeit bedarf einer absoluten Begründung. Das können wir mit Descartes nachvollziehen und überprüfen auch, wie es er gemacht hat, obwohl unser Begriff von Endlichkeit ein anderer ist als der von Descartes. Ne? Descartes hat das denkende Ich in seiner Zweifelsucht und in seinem Wissen davon, dass es nicht selbst alles weiß, ne? Bloß als Denkendes, schon endlich eingestuft, und wir sagen, das Denken hängt immer an einem Körper und so zusammen ist es daher endlich. Aber gleichgültig, wie wir es auch unterscheiden, prinzipiell ist beides endlich. Also das Ich ist jeweils ein endliches. Und von dort her sind wir dann noch einmal weitergegangen und haben versucht zu überlegen, wie denn Descartes nun diese Endlichkeit fundiert. Ob das eine konsequente Fundierung ist, ob er wirklich über die Endlichkeit hinauskommt mit seiner Fundierung. Dazu sind wir zuerst einmal ein bisschen auf den Begriff der Endlichkeit eingegangen, haben gesagt, sie sei eben ein anderes Wort für Mangelhaftigkeit, für Eingeschränktheit und vor allem auch für Abhängigkeit von anderen. Das Endliche, man könnte auch sagen, es ist Bedingtes. Es ist abhängig von einem anderen etwas. Jedes begrenzte, bestimmte, endliche ist vom anderen abhängig. Daher ist es in sich gesehen nie alles, ne? Ist nie das Prinzip selber, die Grundlage selber, ist immer eingeschränkt und unvollkommen und daher selbst immer begründungsbedürftig, jedes einzelne Endliche. Ne? Jetzt davon abgesehen, ob das eine Vorstellung ist oder ob das ein Gegenstand ist, ne? Es setzt immer anderes voraus und grenzt sich gegen anderes ab. Also diese Mangelhaftigkeit ist immer schon mitgedacht, wenn wir den Begriff der Endlichkeit erfassen. Und damit ist auf der anderen Seite aber immer auch schon der Unvollkommenheit gegenüber eine Vollkommenheit gedacht. Also ein Maßstab, woran wir ausdrücken können, dass hier nicht das letzte Prinzip vorliegt. Ne? Dass es noch begründungsbedürftig ist, da denkt man auch schon den Grund mit. Ne? Dass es eingeschränkt ist, da denkt man schon das Ganze mit und so weiter. Mit der Endlichkeit ist immer schon ein Begriff der Absolutheit verbunden. Ganz unbestimmt, wir wissen deswegen nicht, was es ist. Aber prinzipiell wird dieser Begriff, auch wenn wir ihn nicht kennen, als Maßstab immer schon an die Endlichkeit angelegt. Und sie ist eben nur endlich und wird dadurch abgewertet. Und wir haben auch gesehen, dass das Endliche eben von sich aus überhaupt nicht existieren könnte, weil jedes Endliche wieder ein anderes Endliches braucht, das wieder ein anderes braucht und so weiter ins Unendliche. Ja? Also das Endliche selber kann gar nicht existieren, wenn es nicht aus anderem Endlichen entsteht und durch anderes Endliches getragen wird. Aber dieses andere Endliche steht in derselben Problematik und braucht wieder ein anderes Endliches, um überhaupt zu sein. Ja? Und wenn das unendlich so weiterginge, dann dürfte überhaupt nichts sein, weil es keinen Grund gibt, der das Ganze hält. Ja? Also einfach deshalb, weil es Endliches gibt, können wir den Schluss ziehen, es muss auch Absolutes geben. Ja? Sonst könnte das Endliche eben von sich aus gar nicht existieren. Wenn es existiert, dann kann es nicht nur Endliches geben. Ja? Das bloße Faktum, dass es Endliches gibt, versichert uns, dass es Absolutes gibt. Und das ist auch der Kern des ersten Gottesbeweises von Descartes. Ja? Er formuliert ihn ungefähr so, dass er sagt, in unserem Bewusstsein von unserer eigenen Endlichkeit ist immer schon der Gedanke eines Schöpfers, eines Grundes, einer absoluten Substanz mit verbunden. Ja? Ist uns immer schon etwas vorausgesetzt, damit wir überhaupt endlich sein können. Und diesen Gedanken haben wir, wenn wir unsere eigene Endlichkeit zur Kenntnis nehmen. Und weil wir diesen Gedanken aber in unserer Endlichkeit haben, können wir dazu sagen, der Gedanke kann nicht aus unserer Endlichkeit kommen, weil er übersteigt ja alle Endlichkeit. Ja? Also die Endlichkeit allein könnte nicht diesen Gedanken hervorbringen. Und deshalb muss es dieses Absolute wirklich geben. Ja? Sonst hätte er den Gedanken davon gar nicht. Der muss also vom Absoluten selbst eingepflanzt sein. Das ist eine dieser eingeborenen Ideen oder eingepflanzten Ideen, die Descartes dem Sum Cogitans zuspricht, eben die von Gott kommen, ja? Von Gott selbst. Ja, könnte man natürlich sagen, das ist ein schöner Gottesbeweis, in sich schlüssig, eigentlich nichts dagegen einzuwenden, ne? Außer, dass er möglicherweise gar nicht sagen kann, was jetzt dieses Absolute ist. Ja? Also wir haben gesehen, prinzipiell ist es schon zu bejahen, wenn es Endliches gibt, dann muss es Absolutes geben. Aber wir müssen dann auch dieses Absolute bestimmen. Und zwar so bestimmen, jetzt in Bezug auf Descartes, dass daraus eine absolute Erkenntnis folgen kann, oder zumindest eine wahre Erkenntnis. Ja? Und wenn jetzt dieses Absolute nicht ausreichend bestimmt ist, dann können wir auch die Erkenntnis daraus nicht begründen. Also haben wir uns angesehen, wie Descartes nun diesen Grund bestimmt. Ja, diesen Gott. Und da hat sich herausgestellt, dass er ihn eigentlich immer nur negativ bestimmt. Das sind lauter Negationen, die er da aufbietet. Ja, Gott ist unendlich, ewig, unveränderlich, allwissend, allmächtig. Ja, diese paar Bestimmungen sind in unserem Text drinnen enthalten gewesen. Also, Unendlichkeit sollte hier nur eine Abgrenzung, eine negative Abgrenzung gegen alles Endliche sein, ne? Also nicht die unendliche Endlichkeit, von der ich vorher gesprochen habe, sondern eigenständig, im Grunde genommen heißt es absolut, ne? Aber bestimmt als nicht endlich. Eine Negation. Ewig meint eben nicht zeitlich, über alle Zeit erhaben, ne? Man könnte auch sagen unvergänglich, unveränderlich, ungeworden, ne? Und so weiter, wie auch Parmenides das Sein bestimmt, dass man aber weggelassen haben in dem Semester, ne? Wir haben ja schon genug Stoff jetzt zusammengebracht. Also eine negative Eigenschaft, unveränderlich wird auch genannt, ne? Negation der Veränderlichkeit. Von den beiden anderen Eigenschaften, allwissend und allmächtig, haben wir gesagt, das sind Steigerungen des Endlichen zu einer Totalität. Und diese Steigerung ist inhaltlich nicht mehr nachvollziehbar. Ne? Wir können nicht ein Wissen inhaltlich denken, das alles weiß. Wenn wir überhaupt etwas wissen, dann ist es immer begrenzt. Und wenn wir noch so viel wissen, ne, das ist begrenzt. Und nur als begrenztes Wissen können wir es erfassen. Aber hier wird beansprucht eine Allwissenheit und dies eigentlich von uns her nur unbestimmt zu fassen. Ne. Es ist kein endliches Wissen. Und ebenso ist es mit der Allmacht. Ne. Es ist keine begrenzte Macht, sondern sie soll alles können. Ja. Alles ist unbestimmt. Ja. Also lauter Negationen, sodass Gott selber mit diesen Eigenschaften überhaupt nicht positiv bestimmt wird. Und von dort her kann man dann natürlich auch keine Fundierung der Wissenschaft leisten. Wir haben gesehen, dass Descartes noch einen anderen Weg geht, nämlich eine andere Art von Bestimmung heranzieht im Rahmen seines zweiten, des ontologischen Gottesbeweises, wo Gott als causa sui bestimmt wird, als Grund seiner selbst. Und das ist jetzt nicht so gemeint, dass zuerst die Ursache da ist und dann bringt sie sich selbst erst hervor als Wirkung, ne? Das wäre nicht denkbar, sondern Descartes versucht es in seinen Gottesbeweis einzubauen, indem er meint, aus dem Begriff, aus der Möglichkeit Gottes, aus dem bloßen Gedanken Gottes, folgt notwendigerweise seine Wirklichkeit. Ja? Aus dem Begriff folgt das Dasein. Das ist der sogenannte ontologische Gottesbeweis. Und aus dem Begriff des Absoluten wird abgeleitet, dass es auch sein muss. Und inhaltlich hat das die Form, dass Descartes den Gott auffasst als das sogenannte Ens Realissimum, das heißt als das, was alle positiven Inhalte in sich hat, was alle Realitäten, alle Bestimmungen in sich hat. Ne? Und wenn es wirklich alle Bestimmungen in sich hat, dann muss es auch das Sein in sich haben. Ne? Also es ist eine ähnliche Ableitung, wie man sagt, der Kreis ist rund, der muss die Rundheit in sich haben, ne? Der Gott ist wirklich, weil er das Dasein eben in sich hat, das Eins Realissimum. Ne? Das ist ein logischer Schritt, der aus dem Begriff Gottes selber schon folgt. Und dieses Eins Realissimum wäre eben die Totalität aller Eigenschaften ohne jede Einschränkung, ohne jede Negation, nur das Positive als solches. Ne? Und hier haben wir wieder so eine Steigerung zur Totalität, die positiv überhaupt nicht zu erfassen ist. Also genau genommen ist dieses Ens Realissimum selber nur eine Unbestimmtheit. Und wenn wir das Dasein noch dazu nehmen, dass jetzt dieser Unbestimmtheit zugesprochen wird, dann stellt sich heraus, dass dieses Dasein selber, dieses bloße Das etwas ist, auch keine Bestimmung bringt. Das Dasein ist keine inhaltliche Bestimmung. Sondern wir müssen immer wieder fragen, was ist denn da? Das Sein als solches sagt keinen Inhalt aus. Das bloße Das gibt uns keine Auskunft, wie wir dieses Absolute zu bestimmen hätten. Das heißt, der ganze ontologische Gottesbeweis kombiniert eigentlich nur zwei Unbestimmtheiten. Das eine ist das Ens Realissimum selber, diese Steigerung ins Totale, und das andere ist das Dasein als solches. Wir kommen also auch mit diesem Beweis und mit dem Begriff der Causa Sui über die Unbestimmtheit Gottes nicht hinaus. Er bleibt wirklich bloße Negation. Und das Problematische an der Negation, wenn man sie absolut setzen will, ist ja das, dass die Negation etwas anderes braucht. Sie kann für sich als solche grundlegend sein. Es ist Negation von etwas anderem. Es bezieht sich negativ auf etwas anderes. Und wenn wir Gott als Negation fassen, als Unbestimmtheit fassen, dann setzt er eben schon was anderes voraus. Dann ist er abhängig von anderen. Die Unbestimmtheit ist abhängig von Bestimmtheit. Und wenn er in der Weise abhängig ist, dann kann er nicht absolut sein. Also das ist ein kleiner Seitenhieb noch auf diese Art von Bestimmung Gottes, die ich letztes Mal, glaube ich, den ich letztes Mal nicht gebracht habe, dass die Negation selber schon prinzipiell nicht geeignet ist zur Absolutheit. Und solange wir das Absolute immer nur negativ fassen, ist es abhängig von dem Positiven, von dem, was es negiert. Also, Gott wird reduziert hier auf die bloße Unbestimmtheit. Und diese Unbestimmtheit haben wir ja vorher schon gefunden, nämlich im Ich denke. Also Gott und ich denke, dieses Denken selber, das vorausgesetzte Denken, das dem Inhalt noch auf der anderen Seite sich entgegengesetzt hat, dieses Denken und Gott sind nicht auseinanderzuhalten. Gott und das Sum Cogitans fallen in eins zusammen. Und damit kommen wir auch über die Problematik dieser unmittelbaren Differenz des Denkens nicht hinaus. Also es ist keine echte Fundierung, sondern wir bleiben in der Problematik stecken. Obwohl Descartes sich vorstellt, dass Gott dem Ich denke die Inhalte eingibt, ursprünglich und die wesentlichen und sie auch sicher macht, stellt sich nun heraus, dass mit diesem Gott nichts anzufangen ist. Er kann keine Inhalte geben, weil er selber vollkommen unbestimmt ist. Also kann von dort her auch die Erkenntnis nicht fundiert werden. In dem Sinn haben wir also festgestellt, dass Descartes genau genommen völlig gescheitert ist. Es ist kein Zufall, dass er dann irgendwie mit dazu beiträgt, die Erfahrungswissenschaft, die sich dann historisch entwickelt hat, zu tragen und zu fördern. Aber ein konsequenter philosophischer Gedankengang steht nicht dahinter, sondern eine Problematik. Also Konsequenz vielleicht schon bis zu einem gewissen Grad, aber dann mündet es wieder in ein Problem statt in eine Lösung. Ja?
Ich würde immer genauso sagen, dass etwas Bestimmtes, etwas Unbestimmtes voraussetzt.
Ja, das geht ohnehin aus dem Begriff der Endlichkeit hervor. Jedes Bestimmte ist ja. Ja? Und das ist ja das Problem.
Ja, und wieso wird das Unbestimmte dann obsolet?
Ja, als Absolutes wird es obsolet. Die Bestimmung des Absoluten kann nicht bloß negativ sein. Ne? Der andere Beweis, den ich gebracht habe, wenn Endliches ist, dann muss Absolutes sein, der bleibt aufrecht. Ne? Nur solange wir nicht wissen, was dieses Absolute ist, ist es keine Lösung. Sondern einfach nur halt eine Problemstellung. Ne? Wir sollten dann draufkommen, was das Absolute ist. Ja? Und natürlich steckt diese Unbestimmtheit in jedem Bestimmten drinnen, weil ja das Bestimmte ist. Ja? Und in seiner Endlichkeit allein gar nicht sein dürfte, wenn alles nur endlich ist. Ne? Also, dass das Endliche ist, das ist genau diese Unbestimmtheit, die im Endlichen überall enthalten ist. Aber dieses Das gibt dem keinen besonderen Inhalt, sondern das gilt dem auch für alles Bestimmte. Ne? Völlig gleichgültig. Und wenn man diese Unbestimmtheit heranzieht als Absolutes, dann kann man sagen, es ist eigentlich nur die Endlichkeit selbst. Ne? Das Faktum, dass es Endlichkeit gibt. Mehr ist es nicht. Ne? Gut, aber wir sind jetzt eben in einer neuzeitlichen Fragestellung gelandet, nämlich das Bewusstsein selbst. Wie ist das aufzufassen? Wir haben gesehen, wenn es überhaupt nur diese unmittelbare Differenz gibt, dann dürfte es eigentlich überhaupt keinen Bewusstseinsinhalt geben. Ne? Und wenn, wir können dazu noch sagen, und das haben wir auch letztes Mal gemacht, wenn wir überhaupt diese Problematik einsehen mit unserem Denken, dann kann das Denken nicht bloß die eine Seite dieser Differenz sein. Ja? Das Denken kann nicht bloß das Unbestimmte sein, das ausgeschlossen ist von seinem Inhalt. Ja? Weil wenn wir das sagen, dass die beiden einander ausschließen, dann denken wir ja beide. Ja? Dann, wir sehen ja das Problem als solches, nur wenn wir die Unbestimmtheit der Bestimmtheit gegenüberstellen. Ne? Also in unserem Denken spielt sich diese Differenz ab. Das Denken selber steht noch über sich. Ja? Über sich als der Komponente, die auf den Inhalt bezogen ist und zwar vorerst einmal nur negativ darauf bezogen ist. Ne? Aber im Denken selber sind Inhalt und Denken vorhanden. Wenn das nicht so wäre, dann könnten wir überhaupt nicht einsehen, dass es hier ein Problem gibt. Ja? Indem wir die unmittelbare Differenz als solche denken, steht unser eigenes Denken schon drüber und schließt die ganze Differenz in sich ein. Ja? Logisch formuliert, es ist das ausgeschlossene Dritte. Ja? Das eigentlich nicht sein dürfte, das aber drüber schon immer ist und ausgeschlossen sein muss aus der Differenz selber. Ja? Also wenn wir dieses Problem überhaupt haben, dann ist unser Denken immer schon vorausgesetzt und hat in sich diese Differenz. Also wir können das Denken nicht reduzieren auf die Differenz, sondern es ist immer schon näher da. Ne? Es ist immer schon eine Ebene drüber, die diese Differenz in sich hat. Die Differenz ist im Denken vermittelt und im Denken selber denken wir beides und beziehen wir beides aufeinander. Trotz der Differenz, die wir von beiden ansetzen. Ja? Im Denken selber ergibt sich nun, dass es einen Inhalt hat. Das ist die eine Seite, das ist ein bestimmter Inhalt. Und dass der Inhalt gedacht wird. Ja? Wir haben immer einen bestimmten Inhalt in unserem Denken und wissen von diesem Inhalt, dass er gedacht ist. Und daher von unserem Denken, dass es den bestimmten Inhalt denkt. Ja? Also in unserem Denken selber, als drittes Vorausgesetztes, haben wir den Unterschied zwischen dem Inhalt und dem Denken. Wie sie sich aneinander gegenseitig bestimmen. Ja? Ein bestimmter Inhalt und ein bestimmtes Denken. Aber aufeinander bezogen, weil in der Vermittlung des gesamten Denkens aufeinander, also vermittelt, durch dieses übergeordnete Denken, in eine Einheit zusammengefasst. Ne? Ohne dass der Unterschied jetzt wegfiele. Der Inhalt ist immer Inhalt, der gedacht wird. Ne? Aber diese Spannung der beiden Seiten steht dann wieder in unserem Denken. Wir denken beide Seiten. Also die Differenz, die wir vorher gefunden haben, ist in dieser Schärfe nicht aufrechtzuerhalten, nämlich bloße Unbestimmtheit und Bestimmtheit, sondern es ist eine Differenz, die im Inhalt selbst steckt. Und die immer vom Denken selbst umfasst wird. Ne? Oder anders gesagt, das Denken ist keine Zweiheit, die völlig aporetisch wäre und nur Problem, ne? Sondern es ist eben immer eine Dreiheit. Es ist immer ein drittes auf einer Metaebene vorhanden, das in sich die Spannung von zwei Seiten einschließt. Man könnte diese Spannung eben auch dann reduzieren, in der, also konkretisieren und ihrer Ausschließlichkeit entheben, wenn man in die empirischen Inhalte geht. Ne? Dann hat man viele verschiedene Inhalte und die sind alle in unserem Denken verbunden und aufeinander bezogen. Ne? Aber wenn man das Denken selber dann hineinnimmt, dann kommt man doch drauf, das ist noch was anderes als der Inhalt, als die Dinge. Ne? Und dann müssen wir es wirklich wieder scharf entgegensetzen. Und dieser scharfen Entgegensetzung ist aber wieder das Denken als solches übergeordnet. Ne? Die Gegensätzlichkeit des Inhalts zum Denken haben wir dann eben zurückgeführt darauf, dass der erste Inhalt ein sinnlicher ist. Ne? Dass er nicht gedacht wird ursprünglich, sondern einmal gegeben wird über die Sinnlichkeit, über unseren Körper. Ja? Daher haben wir zuerst einmal ein ganz anderes und können sagen, das ist wirklich der Inhalt und das andere ist das Wissen davon, ne? Das Denken darüber. Und diese beiden Seiten unterscheiden sich dann grundlegend. Aber diesen Unterschied von Inhalt und Denken des Inhalts können wir auf jeder Ebene machen, auch wenn wir den ursprünglichen sinnlichen Inhalt schon verallgemeinert haben, da können wir wieder sagen, das ist jetzt mein Denkinhalt und ich selber bin nicht bloß dieser Inhalt, sondern ich denke auch den Inhalt. Ja? Und wenn ich das sage, dann mache ich schon wieder eine Differenz, die ich insgesamt weiß. Wo schon wieder Drittes drüber steht. Ja? Das Denken selber. Ich kann auch bei einem abstrakten Inhalt, also zum Beispiel bei einer Rechnung, kann ich sagen, das ist die Rechnung und ich weiß diese Zahlen. Ja? Und wenn ich beides ausdrücke, dann ist das schon wieder ein drittes, das beides aufeinander bezieht. Ne? Und so kann ich bis immer weitergehen und muss aber prinzipiell immer die Fremdheit mit einbeziehen und beibehalten, weil ohne einen ursprünglichen Inhalt könnte ich das alles nicht machen. Ne? Das Denken muss ursprünglich einmal einen Inhalt haben und den kriegt es eben als anderes des Denkens von der Sinnlichkeit. Und dann kann es immer weitergehen, aber es bleibt auch bei den abstraktesten Begriffen irgendeine Anschaulichkeit noch vorhanden. Ja? Ein Rest von Sinnlichkeit, ohne den wir überhaupt keinen Inhalt fassen können. Und nur das Denken selber, müssen wir sagen, ist bloß eine Negation. Ja? Das Denken selber, das drüber steht, ist nicht Inhalt. Aber es ist auch nicht nur Negation, sondern es ist Vermittlung der Differenz im Inhalt. Es ist das Dritte. Ja? Wir dürfen nicht in der Zweiheit stecken bleiben, sondern wir müssen immer zur Dreiheit weitergehen. Dann wird zumindest dieser Zusammenhang, den das Denken als solches darstellt, denkbar und nachdenkbar. Ja? Ich glaube, Sie wollten.
Ja, ich wollte nur sagen, dass Sie trennen ja hier den tatsächlichen Inhalt des Gedankens, also das wäre das Sinnliche, die wirkliche Antwort, ja. Wenn ich die Rechnung höre, um auf das zurückzukommen, zum Beispiel die Rechnung, die ich sehe, ist ja nicht Teil meines Denkens. Die kann ich ja niemals. Kann ich ja niemals in mein Denken hineinnehmen, diese Tatsache der Zahlen jetzt auf dem Blatt.
Was ich
entnehme, ist ja immer schon das Gedacht.
Eben. Es ist gedacht. Ne? Und insofern hat es in sich die Spannung, dass etwas gedacht wird.
Dann ne? Ist die Dreiheit eigentlich nur rechtfertigen, ne? Weil der
Wieso?
Inhalt ist nicht gedeiht.
Aber da habe ich ja dazu gesagt, wenn wir uns überhaupt irgendetwas noch so Abstraktes vorstellen, es bleibt immer irgendeine Anschaulichkeit damit verbunden. Ja? Sie müssen sich auch die.
Na,
freilich. Ja, wenn Sie eine Rechnung denken, sei es auch nur 2 mal 2 ist 4, dann müssen Sie sich die Zahlen ja irgendwie vorstellen.
Ja, aber Sie sind ja deswegen nicht.
Das sage ich ja auch nicht, dass Sie deswegen sind. Nur, wenn Sie keine anschauliche Vorstellungskraft in sich haben, ja, dann können Sie sich auch Zahlen nicht vorstellen.
Naja, das ist die Frage, ne? ob sich der Verstand nicht auch Dinge vorstellen kann, die er noch nicht gesehen hat. Ne?
Na, er hat die Zahlen nie gesehen. Das meine ich nicht so, dass man die Zahlen zuerst vorfindet. Ja? Die sind Abstraktionen. Ja? Sehr wohl. Aber diese Abstraktionen haben immer noch einen Rest von Anschaulichkeit, damit es überhaupt ein Inhalt sein kann für das Denken.
Ja, aber das heißt, Sie würden sagen, dass es nicht keine anderen Denkinhalte gibt als diese. Dass es keine gibt, die nichts Anschauliches mehr haben.
Genau. Außer jetzt der Negation selber, dem Denken selber, ne, könnte man sagen, das ist jetzt nur Nicht-Inhalt. Allerdings müssen wir uns auch das irgendwie anschaulich vorstellen. Ja? Das ist unvermeidlich. Ich weiß nicht, wie Sie es denken. Ich denke da immer so eine Linie und links und rechts ist irgendwas. Ne? Das Unbestimmte und dort das Bestimmte. Da wurlt und da sind viele Sachen vorzufinden und da ist ganz dunkel. Ja? Da ist gar nichts. Ja? Also irgendwie so anschaulich macht man sich es trotzdem. Ja? Weil das, was wirklich drüber steht, das Denken, das die Vermittlung darstellt, ja, denkend eigentlich überhaupt nicht einzuholen ist. Ne? Weil wenn wir es denken, dann ist es schon wieder Inhalt geworden. Und dann haben wir wieder ein Denken, das da drüber steht. Ne?
Naja, es schafft sich ja das Denken immer seine Substanz sozusagen, seinen Inhalt. Ne?
Naja, das ist die Frage.
Noch nicht gegeben durch das in einem Tisch.
Ist ja, aber da sage ich eben, so extrem ist das auch wieder nicht. Obwohl wir gehen dann zu Schelling über, ne? Der würde eher auf dieser Linie liegen. Ja? Dass das Denken sich seine Inhalte selber schaffen kann. Ich sage eher, und das werden wir auch in der Kritik an Schelling auch wieder überprüfen müssen, dass das Denken nur dann auch die abstraktesten Inhalte schaffen kann, wenn es ursprünglich und immer damit verbunden noch einen anschaulichen Inhalt hat. Ja? Der zuerst einmal aus der Sinnlichkeit kommt. Aus dem unmittelbaren Wissen, was wir am Anfang besprochen haben. Ne?
Die Frage ist, ob genommen ist oder gegeben vom Sinnlichen.
Das ist beides zusammen. Das wäre dann, ich würde sagen, beides zusammen. Ne? Jedenfalls nie nur durch das Denken. Das wäre schon eine idealistische Position. Ne? Und auf die kommen wir noch zu sprechen. Ja? Die ist bei Schelling dann ganz deutlich herausgearbeitet. Ne? Ich glaube nicht, dass sie zu halten ist. Ne? Also prinzipiell, man sieht auch schon bei der Unbestimmtheit selber, ne? Wir müssen uns auch die irgendwie vorstellen. Ja? Und kommen dann trotzdem zu dem Gedanken, dass doch was vorausgesetzt ist, dass immer diese beiden Seiten in sich einschließt. Ne? Die Unbestimmtheit ist immer auch schon ein bisschen bestimmt. In unserer Anschaulichkeit. Begrifflich, wenn man es rein begrifflich nimmt, haben wir streng diesen Unterschied. Nicht bestimmt und bestimmt. Das ist ganz klar.
Aber das Verbindlichen, das ist
ja schon
wieder der Punkt, wo ich ja wieder zurückschließe, wo ich von meinem Denken ja versuche, wieder etwas Inhaltliches daraus zu finden, was mir das...
Ja, nur darf ich das nicht zum Argument machen. Ja.
Sie müssen auch sagen, weil das widerspricht Ihnen eigentlich.
Ja, ja.
Vorstellen kann, ja. Muss es ja deswegen
ich will ja damit gar nicht sagen, dass es deswegen wahr ist, weil ich es mir oder nicht wahr ist, weil ich es mir vorstelle. Sondern ich will darauf hinweisen, dass im abstraktesten Begriff noch so eine anschauliche Vorstellung drinnen ist. Ja? Und das ist, glaube ich, ohne Problem zu sagen. Ja? Aber ich kann dann nicht diese Vorstellung, die ja bei verschiedensten Menschen ganz verschieden ist, zum Argument dafür machen, dass es diesen Unterschied gibt. So wie Sie bei einer Rechnung nicht deswegen sagen, sondern das stimmt, weil Sie sich schwarz auf weiß vorstellen. Ne? Sie können es genauso gut grün auf rot vorstellen oder sonst wie. Ne? Oder weiß auf schwarz, ganz gleich. Ne? Die Rechnung, für die Stringenz der Rechnung abstrahieren wir von solcher Anschaulichkeit. Und das scheint das Eigenständige zu sein. Ne? Dass das Denken, das haben wir ja vorher auch schon mal besprochen, dass wir die notwendigen Zusammenhänge aus den empirischen heraus abstrahieren können. Ne? Weil prinzipiell alle Inhalte einen Zusammenhang im Denken haben müssen. Dieses Müssen können wir herausnehmen, ne? Indem wir das Zufällige weglassen, ne? Das Empirische weglassen, dann kommen wir zur formalen Stringenz. Aber die gibt es eigentlich nicht ganz allein, ne? Sondern immer in Bezug auf, wie wir es uns eben vorstellen.
Ja, weil sie immer eine Einschränkung ist, ne? Weil sie immer sozusagen nur gefiltert.
Ja.
Man kann ja nur dadurch entstehen, dass sich Dinge voneinander abhängen.
Ja.
Alles als Ganzes sehen.
Ja. Aber argumentieren tun wir nur mit der Formalität. Ne? Das ist uns so eingebläut. Ne? Und zum Teil ist es ja auch richtig und konsequent, da könnte man sonst gar nicht philosophieren. Wenn wir bloß diese verschiedensten Perspektiven der Subjektivität heranziehen würden. Ne? Dann hätten wir lauter Meinungen. Ja? In der Wissenschaft und dann eben auch bis hinauf zur Philosophie, muss diese Formalität herausgenommen werden. Ja? Und mit der kann dann argumentiert werden. Aber ich kann eben auch ganz formal sagen, die Formalität für sich allein ist nicht alles. Ja? Das ist im Grunde genommen auch nur eine formale Einsicht. Aber sie ist real wirklich immer so, dass ich einen abstrakten Inhalt auch schon mit einer Anschaulichkeit habe. Ja? Mit der ich nicht argumentiere, wie gesagt. Gut. Also jedenfalls, dieser ursprüngliche Inhalt ist ein anderes, es muss eine Andersheit da sein, weil das Denken selber kein Inhalt ist. Da ist klar, es muss eine Andersheit da sein. Und diese Andersheit hält sich eben auch durch, bis in die abstraktesten Inhalte, und so, dass wir überall diese Spannung haben. Zwischen Bewusstsein und seinem Inhalt, Wissen von etwas und dieses Etwas als solches. Das heißt, wir haben überall diese Struktur der Dreiheit. Das Denken als solches ist der Differenz von gedachtem Inhalt und inhaltlichem Denken noch vorausgesetzt. Und wir können an jedem Inhalt diesen Unterschied auch machen, ne? Weil das Denken selbst drin nicht aufgeht. Weil es immer noch drüber steht und sagen kann, ich weiß diesen Inhalt und der ist von mir gewusst. Aber ich bin nicht bloß das Wissen von diesem Inhalt. Ne? Wissen und Inhalt schon wieder different und ich bin auch noch das, was beides aufeinander bezieht. Ne? Gut, das war ungefähr die Thematik vom letzten Mal. Ne? Das haben wir schon ziemlich lang besprochen, aber es sind schwierige Inhalte. Und ich kann programmatisch schon voraussehen, dass wir zum Heidegger auch nicht kommen werden. Ne? Ich glaube, wir werden froh sein, wenn wir den Schelling noch bewältigen. Ne? Ja, jetzt bringe ich noch kurz die Hinweise auf die Prüfungstermine. Der erste ist am 31. Jänner, 1. Februar. Ja, muss ich den einen Ferientag hinzunehmen, es fällt sonst so ungünstig. Und ist jeweils von 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer im neuen Institutsgebäude, 3. Stock, Stiege 3. Ja. Dort müssen Sie sich halt dann anstellen. Und Sie sollten sich ab 14 Tage vorher im Univis Online anmelden. Ja. Ich werde möglicherweise, ich muss das noch besprechen mit der Studienprogrammleitung, möglicherweise sogar eine begrenzte Prüflingszahl einführen müssen. Einfach weil die Besetzung so groß ist und ich noch nicht weiß, ob ich das überhaupt schaffe, ja, in den 2 Tagen. Also das gibt den Montag, Dienstag am Ende des Semesters, ja, sind immerhin 2 Tage, und es gibt den zweiten Termin am 29. Februar, 1. März, wieder von 10 bis 17 Uhr, müssen Sie da sein in der Zeit. Ja, wenn Sie da sind in dieser Zeit, dann kommen Sie auch noch dran. Dann prüfe ich auch, ich habe schon bis Mitternacht und länger geprüft. Ja. Ich nehme Sie in Gruppen zusammen, 3, 4 vielleicht, wenn ein sehr großer Andrang ist, und dann prüfe ich auf jeden Fall noch, bis alle drangekommen sind. Ja. Also wenn Sie in der richtigen Zeit kommen, dann brauchen Sie keine Angst haben, dass Sie nicht mehr geprüft werden. Außer wir machen uns dann aus, ne? Wenn es einmal 00:30 in der Nacht ist, dass Sie nicht mehr drankommen wollen oder so. Ne? Oder wenn abzusehen ist, dass es zu spät wird, dann können wir halt einen anderen Termin ausmachen. Ne? Aber prinzipiell gibt es die beiden Termine, und ich sage Ihnen dann nächstes Mal noch, ob das geht mit einer begrenzten Anmeldung, ne? Dass nicht 40 oder 50 sich anmelden, das schaffe ich dann nicht an einem Tag. Ne? Da müssen Sie ein bisschen variieren und auf andere Termine ausweichen. Ja, wenn Sie diese beiden Termine nicht nehmen wollen, dann in meiner Sprechstunde nächstes Semester am Montag um 11 Uhr. Und dann ohne weitere Anmeldung. Ja, da können Sie einfach auftauchen. Pünktlich um 11 Uhr da sein, ich schaue dann einmal, wie viele Leute da sind und teile es dann ein. Ne? Und zu welchen Themen Sie da sind. Und wenn das alles nicht geht, dann müssen Sie halt mit mir einen eigenen Termin ausmachen. Ja? Nächstes Semester bin ich noch da, übernächstes Semester, also nächstes Studienjahr, bin ich schon in Pension. Ja, muss es aufpassen, da bin ich wahrscheinlich nicht mehr so oft da, da erreichen Sie mich nicht mehr so leicht. Prinzipiell können Sie dann auch noch Prüfungen machen, ja? Aber es ist halt schwieriger, einen Termin auszumachen. Ne? Gut, Sie können Ihre Unterlagen mitnehmen, ja, das wissen Sie ohnehin schon. Können drin herumstöbern, sollten aber nicht zu viel Zeit aufwenden, also dass dann erst den Stoff lernen müssen in der Prüfung, so soll es nicht ausschauen, aber so irgendwie eine Art Schwindelzettel zurechtbasteln vorher, wo Sie einen Überblick haben und dann ein paar zentrale Themen herausfiltern können. Ja? Gut, das wäre es eigentlich zur Prüfung. Ja? Haben Sie noch irgendwelche Fragen dazu? Gut, ich sage das dann nächstes Mal und übernächstes Mal auch noch. Ne? Die Vorlesung am 31. Nein, das wäre eh der 1.2. Am 1.2. natürlich keine Vorlesung mehr. Ne? Ist egal. Gut. Also gehen wir auf diese Dreiheit des Denkens noch ein. Ich möchte jetzt versuchen, von hier einen Bogen zu schlagen zum Text von Shelley, ja, der ein überzeugter Idealist ist. Ja. Also diese Dreiheit des Denkens bedeutet einerseits, dass allen Inhalten, dem bewussten Inhalt und dem inhaltlichen Bewusstsein, eine Metaebene vorausgesetzt ist. Das Denken steht immer noch drüber. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber umgekehrt bedeutet es auch in dieser Dreiheit, dass das Denken notwendig bezogen ist auf diese Inhaltlichkeit. Dass es also ein endliches Denken ist. Weil es ja von dem Inhalt abhängig ist. Es ist nicht ohne Inhalt. Es ist vom Inhalt abhängig, ganz gleich welcher Inhalt es ist, also trotz seiner Allgemeinheit, dass es sich für alle Inhalte interessieren kann, verschiedensten Inhalte wissen kann, bleibt es auf Inhaltlichkeit überhaupt bezogen. Es steht drüber, aber ist rückgebunden an die Inhalte. Und insofern ist es ein endliches Denken. Ohne Inhalt gibt es kein Denken, könnte man jedenfalls zuerst einmal annehmen. Ne? Und daher, weil das Denken auch selber kein Inhalt ist, muss der Inhalt von anderswoher gekommen sein oder kommen jeweils. Ne? Das haben wir vorher auch schon kurz angedeutet. Der Inhalt selber muss von einer ganz anderen Art sein als das Denken. Ne? Eben weil das Denken kein Inhalt ist. Wenn es ein Inhalt wäre, dann könnte es schon den Inhalt auch selber hervorbringen oder einfach in sich vorfinden. Ne? So eine Idee, wie es der Leibniz bei seinem Gottesbegriff ansetzt, dass der Gott immer schon die Inhalte in sich vorfindet. Ne? Damit ist das Problem eigentlich nur hinausgeschoben. Ne? Man weiß ja nicht, wie dieser Gott zu den Inhalten kommt. Ne? Wenn er von außen die Inhalte kriegt, dann kann er kein Gott sein. Ne? Dann ist er nur ein endliches Wesen, das eben Sinnlichkeit braucht, Objekte braucht, Gegenstände braucht, von denen her es den Inhalt dann bekommt. Also, es muss irgendeinen Gegenstand außerhalb des Denkens geben, von dem her das Denken den Inhalt bekommt. Und dieser Gegenstand außerhalb des Denkens muss was anderes sein als das Denken. Also könnte man sagen, ein materieller Gegenstand. Dieser materielle Gegenstand wird dann im Subjekt gewusst, das Objekt wird im Subjekt gewusst, ne? Und das Wissen von dem Objekt ist eben eine Vorstellung im Subjekt selbst und ist nicht mehr der Gegenstand selber draußen, aus dem, außerhalb des Subjekts. Also die Gegensätzlichkeit ist vorhanden, das Subjekt, ne, ist ein Wissen, das Objekt ist ein materieller Gegenstand und die beiden begrenzen sich gegenseitig, ne, weil eins was anderes ist als das andere. Also insofern auch wieder die Endlichkeit mit eingeschlossen in dieser Differenz von Subjekt und Objekt oder von Vorstellung und Gegenstand. Das Problem, das da drinnen enthalten ist, ist aber, wie es Ihnen vielleicht ohnehin schon auffallen ist, wie kann denn überhaupt was Geistiges, was Materielles geistig werden? Wir haben gesagt, ein materieller Gegenstand wird jetzt zu einer Vorstellung im Subjekt. Wie ist denn das möglich? Der Gegenstand ist materiell, ist gerade gegensätzlich zum Denken und soll jetzt ins Denken übergehen. Soll vergeistigt werden, eine Vorstellung werden. Und das scheint im Prinzip überhaupt nicht möglich zu sein. Eben weil die Gegensätzlichkeit der beiden Seiten bestehen muss. Sonst kriegt das Denken ja nicht von anderswoher einen Inhalt. Sonst müsste es ihn ja aus sich selber schaffen. Wir haben das Problem ursprünglich eben immer so gelöst, dass wir gesagt haben, na, über die Sinnlichkeit geht das. Ne? Die äußeren Gegenstände wirken eben auf unsere Sinnesorgane und wir nehmen was wahr und dann haben wir es im Bewusstsein. Ne? Aber das Problem ist damit ja nur hinausgeschoben. Denn jetzt können wir die Frage so stellen, wieso kann denn ein Subjekt, ein geistiges Wesen eine Sinnlichkeit haben, einen Körper haben? Wieso kannst du denn mit einem materiellen Körper verbunden sein? Das ist ja dasselbe Problem jetzt wieder im Subjekt selbst. Also wenn wir schon den Unterschied machen in dieser scharfen Weise zwischen dem Geistigen und dem Materiellen, dann geht die Trennlinie eigentlich durch das Subjekt selbst hindurch. Es ist einerseits ein Wissen, was Geistiges, Und auf der anderen Seite ist es aber Körper, ein materieller Gegenstand. Und das ist auch für die Erfahrungswissenschaft, für die Neurowissenschaft völlig unerklärbar, wie aus diesem Geschehen, das sich da im zentralen Nervensystem abspielt, dann ein Bewusstsein entstehen soll. Es wird dann immer abgewertet, ist nur ein Phänomen, eine Illusion oder sonst irgendwas. Es ist jedenfalls kein materieller Gegenstand. Also in uns selber diese Differenz zwischen Gegenständlichkeit und Geistigkeit. Denken, Vorstellung, Wissen. Also wie das entstehen kann jetzt aus dem Materiellen, das Geistige in vieler Hinsicht, wie Menschen zur Reflexion kommen, obwohl es zuerst nur Körper sind, oder wie überhaupt Menschen mit ihrer Reflexion entstehen können aus den Gegenständen der Natur, das ist völlig ungeklärt. Und führt genau in diese Problematik hinein, dass hier ein Gegensatz besteht zwischen den beiden Seiten. Aber wenn beides wirklich so gegensätzlich ist, Subjekt und Objekt, dann kommen wir wieder vor die Situation, dass es überhaupt kein Bewusstsein von Gegenständen geben dürfte. Also wir treten wieder mit dem Faktum unseres Wissens von äußeren Gegenständen und mit der Verbindung von Körper und Wissen, mit diesem Faktum treten wir wieder gegen die Unmöglichkeit der Verbindung an. Faktisch ist es eben so, dass wir über unsere Sinnlichkeit von den äußeren Objekten beeinflusst werden und die dann wahrnehmen und geistig verarbeiten. Und daraus abstrahieren und so weiter, Relationen herstellen. Das ist einfach Faktum. Und wir haben Gegenstände außer uns. Materielle Gegenstände. Wenn das aber Faktum ist, dann könnten wir jetzt dazu sagen, das heißt doch, dass alle diese Gegenstände, die wir materiell genannt haben und die wir als Gegensatz zum Denken eingesetzt haben, dass die ja alle schon in unserem Geist sind. Die sind ja schon vergeistigt. Wenn wir von der Materie wissen, wenn wir wissen, dass da Dinge außer uns sind, dann haben wir es ja schon in unserem Bewusstsein. Dann ist es ja nicht mehr total außer unserem Bewusstsein. Also das Faktum, dass wir Bewusstseinsinhalte haben, und zwar auch die sinnlichen und die materiellen, weist darauf hin, dass diese materiellen Gegenstände sich vergeistigen lassen, beziehungsweise immer schon vergeistigt sind, wenn wir überhaupt ein Bewusstsein davon haben. Und damit wird dieser Gegensatz ein bisschen problematisch, schaut ein bisschen anders aus. Wenn er jedenfalls strikt nur als Gegensatz vorhanden ist, dann kommen wir wieder dahin, dass wir überhaupt kein Bewusstsein von Dingen haben können. Weil das Objekt für das Subjekt den Inhalt zur Verfügung stellt. Und wenn das nicht geht aus irgendeinem Grund, dann dürfte es keinen Inhalt geben und kein Bewusstsein geben. Also die sind immer schon vergeistigt, die Gegenstände. Wenn wir also sagen, dass es Gegenstände außer uns gibt, unabhängig von unserem Denken, und dass die uns dann beeinflussen und dann erfassen wir sie erst, wenn wir das sagen, dann haben wir diese äußeren Gegenstände schon gedacht. Und wenn wir sagen, dass eben in unserem Bewusstsein ein Bezug auf den Körper da ist, dann haben wir unseren eigenen Körper auch immer schon gedacht. Diese Einheit von beiden Seiten ist überall schon mit drinnen. Wir können gar nicht sagen, da ist etwas ganz draußen. Oder wenn wir es sagen, dann müssen wir sagen, naja, jetzt denken wir es ja schon wieder. Da ist was draußen. Indem es draußen ist, ist es schon wieder ein Gedanke. Wir ziehen es schon wieder auf unser eigenes Denken, stellen eine Relation her zwischen diesem Draußen und dem Herin. Zwischen unserem Ich und einem Nicht-Ich, einem ganz anderen. Zwischen Subjekt und Objekt, um jetzt die Schellingsche Formulierung heranzuziehen. Also man kann dann ganz allgemein sagen, wenn wir versuchen, über unser Denken hinauszudenken, dem Denken noch etwas anderes vorauszusetzen, dann kommen wir immer wieder nur in Gedanken hinein. Das draußen, das war auch das Argument der Idealisten gegen Kants Dinge an sich, diese Dinge an sich sind ja gedacht, sind nur Gedanken. Die Gegenstände ganz unabhängig von unserem Denken sind wieder ein Gedanke, den wir fassen. Wir kommen nicht raus aus dem Denken. Wir bleiben immer im Denken drinnen. So quasi das Denken oder dieses reflexive Wissen ist ein Gefängnis, ja, aus dem wir nicht herauskommen. Und wenn wir auf der anderen Seite, wie wir vorher gesagt haben, dieses Ich, das Wissende, das Denkende jetzt einstufen als ein endliches Denken, ne, weil es auf Inhalte bezogen ist, dann könnte man auch sagen, wir müssten diesem Ich in seiner Endlichkeit jetzt noch einen Grund voraussetzen. Ja? Und so ein reflexives Wissen ist an den Körper gebunden und von dort her begrenzt. Ne? Das ist zwar, wie wir gesehen haben, die Voraussetzung für alle Inhalte, die uns der Körper liefern kann und für alle Inhalte, die wir dann geistig daraus schaffen können, aber trotz dieser Allgemeinheit bleibt es bezogen auf die Inhalte und es ist endlich. Ja? Daher stellt sich die Frage, ja, was ist dann der Grund dieses Denkens? Ja? Da können wir jetzt auch in diese Richtung hinausdenken. Also nicht nur in die horizontale Richtung, wo wir sagen können, irgendwas, was uns beeinflusst, ne, was uns den Inhalt gibt, sondern auch in Bezug auf die Begründung. Das Denken ist zwar Grund für seine Inhalte, aber es ist ein endlicher Grund und daher müsste es einen absoluten Grund drüber geben. Ja?
Ist nicht das Denken durch die Evolution entstanden als Instrument, dass wir den anderen überlegen? Sind das ein begleitender Prozess?
Ja, ja, das kann man so sagen, aber das ist eine gedachte Theorie. Ja? Das Denken selber können Sie nicht aus der Evolution. Schauen Sie, der Evolution, nein, es ist nicht so, dass die Evolution dem Denken vorausgesetzt ist, sondern das Denken der Evolution. Die Evolution ist ein Gedanke. Ja? Da haben Sie zuerst einmal Erfahrung gemacht, da haben Sie Gegenstände festgestellt, da haben Sie Organismen festgestellt und so weiter, Entwicklung hineininterpretiert. Ja? Das war alles nur möglich, weil das Denken schon vorausgesetzt ist.
Aber das Denken war nicht immer.
Ja, die Menschen waren nicht immer, die reflektiert haben. Genau. Jetzt sagen Sie, was waren dann vorher?
Ein Nichtdenken.
Das ist jetzt ein Gedanke, den Sie ausdrücken.
Es ist doch bewiesen, dass ein Einzeller nicht denkt, oder?
Ja, ja, freilich, aber Einzeller ist in unserem Bewusstsein.
Ja, jetzt erst, momentan jetzt.
Ja, aber wenn er vorher nicht in unserem Bewusstsein war, ja, vor Millionen Jahren, das denken Sie jetzt schon wieder.
Ja?
Ja, freilich. Ja, jetzt denken Sie es auch. Sie denken es immer. Und das noch so weit hinausschieben. Und immer wieder dazu sagen, aber ich denke es ja nicht, es ist ja wirklich draußen. Haben Sie das wirklich schon wieder gedacht?
Ja, jetzt
schon. Ja, jetzt schon und vorher, dann denken Sie das vorher. Ja, wenn es kein Denken gegeben hat, dann ist das jetzt ein Gedanke in Ihnen. Dass es einmal kein Denken gegeben hat. Ja?
Das ist klar.
Ja, eben. Und bei dem bleiben
Sie.
Nein, nein, keineswegs. Die Philosophen denken noch weiter als diese ewige Entwicklung. Diese ganze ewige Entwicklung der Evolutionstheorie bis zum Urknall, weiter kommt die Physik jedenfalls eh nicht, ne, ist ein Gedachtes in unserem Denken. Ja?
Aber da stimmen Sie schon rein, dass das Denken erst entstanden ist, damit der Mensch überleben wird.
Das stimmen wir nicht überein, sondern das wird halt hineininterpretiert. Ja? Ja, dann müssten Sie eigentlich selbst die Evolution sein und wissen, was Sie damit wollten. Ja, freilich, das können Sie alles hineininterpretieren. Da nehmen Sie irgendwelche teleologischen Prinzipien und sagen, da ist ein Zweck drinnen. Ne, das kommen Sie auch gleich wieder, oder möglicherweise, auf einen Gottesbegriff, der das so sinnvoll gestaltet hat. Ne, da würden die Naturwissenschaftler wieder aufschreien, weil die wollen das ja alles bloß auf Kausalität reduzieren. Ne. Aber das ist ganz gleichgültig diesbezüglich. Das sind alles Gedanken. Das sind empirische Theorien über sinnlich wahrnehmbare Fakten. Ja? Und alles das spielt sich im Denken ab. Und empirische Theorien können nie wahr sein und können nie belegt werden in der Erfahrung. Ne? Nie verifiziert werden. Weil man immer nur was hineindenkt. Ja? Und genau das Problem heißt, das Denken selber ist vorausgesetzt und weiß die Endlichkeit all dieser Aussagen. Also die Evolution ist nicht die Voraussetzung fürs Denken, sondern das Denken die Voraussetzung für die Evolutionstheorie, sagen wir vorsichtiger. Ne? Was die Evolution wirklich ist, man kann dann sagen, wir wissen es eigentlich nicht, was das wirklich ist. Nur dann kommen wir einfach zu einer Unbestimmtheit. Da sagen wir, da ist irgendwas vorausgesetzt. Verbrennen wir uns nicht die Finger, indem wir sagen, was das ist, sondern es ist nur unbestimmt. Ja, aber was ist das, was wir fassen können, was nicht Inhalt ist? Das ist das Denken selber. Ne? Da sind wir erst wieder beim Denken. Es führt keinen Weg dran vorbei. Ja? Und wir kommen auch nicht raus. bleibt immer im Denken, ja? Unangenehm, oder? Also jedenfalls beim Denken, wie wir sehen, das ist in der Endlichkeit, ne? Das ist selber ein endliches Denken, weiß auch die Schwächen seiner Erkenntniskraft und so weiter. Ne? Daher könnten wir einen Grund voraussetzen, auch noch den Denken. Und diesen Grund müssten wir auch wieder denken. Ne? Bitte? Achso, private Anmerkung.
Das Denken sperrt sich selbst ein.
Ja, ja, in gewissem Sinn, ja, es sperrt sich selbst ein, es ist immer schon in sich selbst enthalten. Ne? Wir setzen ihm dann einen Grund voraus und diesen Grund müssen wir selber wieder denken. Das heißt, wir können sagen, das Denken ist dem Denken vorausgesetzt. Ja? Wir haben ein endliches Denken mit Inhalten und dem setzen wir jetzt was voraus und sagen, das ist ein absolutes oder sonst was. Ne? Wie wir auch vorher gesagt haben, ne? Dann irgendein absolutes muss es geben, aber es ist unbestimmt und daher bloß das Denken selbst. Es ist Nicht-Inhalt und wir kommen dann von dieser Nicht-Inhaltlichkeit nur dazu zu sagen, es ist das, was den Inhalten vorausgesetzt ist und ihre Spannung, ihre Differenz in sich umfasst. Also wie wir es auch drehen und wenden, das Denken ist sein eigener Grund. Und wir kommen aus dem Denken nicht heraus oder alles ist Denken. Und das ziehen, diese Konsequenz ziehen dann eben auch die Idealisten. Wir sind jetzt auf einen, notgedrungen, auf einen völlig idealistischen Standpunkt gekommen. Und als Repräsentant der Idealisten ziehe ich eben Schelling heran. Friedrich Wilhelm Josef Schelling von 1775 bis 1854 hat er gelebt. War einer der drei berühmtesten Idealisten. Fichte, Schelling, Hegel nennt man üblicherweise. Und sein Text, den wir da heranziehen, ist aus dem System des transzendentalen Idealismus, wo er eben versucht, aus dem Prinzip, das er jetzt gefunden hat, und das eigentlich das Denken selber ist, alles andere abzuleiten. Und das müssen wir uns aber erst dann näher anschauen. Also wenn das Denken sein eigener Grund ist, dann muss eben das Prinzip im Denken selber liegen. Das Denken hat nichts mehr, was über ihm oder außer ihm wäre, wenn so etwas wäre, dann ist es schon wieder im Denken. Ja? Wenn Sie jetzt sagen, hoppla, vielleicht ist doch was draußen und wir wissen es nur nicht, ja? Das nützt Ihnen auch nichts, weil dann denken Sie schon wieder, dass da noch was draußen sein könnte. Ja? Also wir kommen aus dem nicht heraus. Wenn das Denken das Absolute ist, dann müssen alle anderen Gegenstände, also die materiellen Gegenstände, einschließlich unseres eigenen Körpers, nur Resultate oder Produkte des Denkens selbst sein. Ja? Und das würde dann auch erklären, warum wir vorher dazu gekommen sind, zu sagen, das Denken oder die Gegenstände, außer uns die materiellen Gegenstände, sind immer schon vergeistigt. Ja? Weil wir sie immer schon wissen. Dann wäre es nicht so ein Problem, dass wir sie überhaupt wissen können, wenn sie im Kern, im Prinzip geistig wären. Ja? Oder offensichtlich aus der Problematik heraus können wir auch sagen, sie müssen geistig sein, denn sonst könnte man es nicht wissen mit unserem Geist. Also der eigentliche Grund auch für die materiellen Gegenstände muss das Denken oder das Geistige sein. Es gibt also überhaupt nichts anderes des Denkens, nichts prinzipiell anderes, sondern alles ist geistig. Wenn es nicht so wäre, könnte man es nicht erfassen. Ja? Und das ist eben der idealistische Standpunkt, alles ist Geist. Ja?
Was passiert, bitte? Wenn man zuerst etwas wahrnimmt und erst im Nachhinein darüber nachdenkt?
Ja?
Ist es ja zuerst nur auf der sinnlichen Ebene, ja, später
zum Gedanken? Ja. Erst einmal, Sie müssen wieder bedenken, Sie sagen das jetzt. Ne? Sie überlegen sich diese Zusammenhänge. Und zweitens ist es so, wenn Sie etwas nur wahrnehmen, völlig außerhalb des Denkens, ja, dann können Sie es auch im Nachhinein nicht erinnern. Dann kann es ihnen auch nicht bewusst werden. Dann ist es bewusstlos.
Glauben Sie so manchmal, dass man es sieht und als im Nachhinein denkt man nach?
Ja, im Nachhinein heißt, man kann sich noch erinnern dran. Ne? Also muss es irgendwie auch im Bewusstsein vorhanden gewesen sein. Sonst könnte man es nicht erinnern. Ja? Also das geht nicht. Oder so wie George Barclay noch argumentiert hat, ne? Dass auch die Dinge im Park, wo ich jetzt nicht bin, ne? die angeblich unabhängig von mir sind, wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt außerhalb von mir irgendwo sind, dann sind sie schon wieder gedacht, ne? Innerlich angeschaut, ne? Perzipiert. Also es gibt keinen Ausweg, jedenfalls nicht auf dieser Ebene. Ne? Ich habe am Anfang des Semesters schon einen Ausweg angedeutet, den ich dann am Ende noch einmal kurz sagen werde. Aber jetzt wollen wir eben zu Schelling hin. Ne? Und der geht genau diese Linie weiter und sagt, das Denken ist durch Denken nicht zu übersteigen und alles Gedachte ist seinem Begriff nach schon was Geistiges. Man kann nie bloß anderes des Denkens sein. Ne? Das ist unmöglich. Und da wir jetzt selber solche denkenden Wesen sind, die auch einsehen können, wie wir jetzt gerade entwickelt haben, dass das Denken das Äußerste, das Oberste, wahrscheinlich das Absolute ist, müssten wir auch im Denken selbst dieses Prinzip alles Wissens und alles Seins erfassen können. Ja? Also wir sind davon ja nicht ausgeschlossen, wir stellen uns ja gerade das Problem und wir versuchen ja auf die Grundlagen zu kommen, weil wir denken, und genau das Denken ist aber auch diese absolute Ebene. Ne? Daher müssten wir mit unserem Denken in diese absolute Ebene einsteigen können. Wir müssten von dort her eben das Prinzip finden, den Grund sowohl des alles Erkennens als auch alles Seins, ne? Und aus diesem Prinzip methodisch alles andere ableiten können. Ja? Das wäre der Anspruch, der damit verbunden ist. Das wahre Wissen müsste dann als solches sein, in dem Subjekt und Objekt trotz ihrer Gegensätzlichkeit eben vermittelt sind, aufeinander bezogen sind. Ja? Und zwar in der Weise, wie sie bezogen sein müssen. Dann wäre es das wahre Wissen, nämlich so, dass Subjekt und Objekt auch wirklich übereinstimmen. Das wäre das Prinzip, und aus dem die Wahrheit entwickelt, müsste solche Art von Erkenntnis rauskommen. Das ist der Anspruch von Schelling. Ja? Weil das Prinzip gerade diese Differenz vermittelt zwischen Subjekt und Objekt, ne? Daher muss es eigentlich auch eine wahre Erkenntnis dieses Verhältnisses geben. Und Schelling macht aus dem jetzt ein ganzes System. Ne? In seinem System des transzendentalen Idealismus spricht er so quasi die Wahrheit von allem aus. Ne? Beginnt bei der Natur und dann geht er zum einzelnen Menschen, Körper, menschlicher Körper, ne, zur menschlichen Praxis auch und zur Gesellschaft, zur Geschichte weiter und bis zur Kunst. Das ist für ihn dann überhaupt die oberste Sphäre. Ne. Also das alles entwickelt er schrittweise aus dem reinen Denken selbst. Transzendental meint in diesem Titel, das System des transzendentalen Idealismus, jetzt ganz kurz gesagt, nur es handelt sich hier um eine Reflexion auf das Denken. Ja? Also transzendental wird oft so irgendwie so esoterisch verwendet, ne? Das ist irgendwas Metaphysisches, Übernatürliches. Ne? Aber es meint ganz konkret, jetzt von Kant her und dann auch hier auch noch bei Schelling, obwohl er ein anderes System hat als Kant, meint es, dass wir nicht auf die Inhalte reflektieren, sondern auf das Reflektieren selber. Ja, das Denken versucht sich nicht nur an seinen Gegenständen, die es hat, sondern an sich selbst. Es reflektiert zurück auf sich. Ja, transzendental. Also, wir haben schon festgestellt, das Denken selber müsste das Absolute sein. Ne? Es liegt zugrunde, es ist nicht zu übersteigen, es umfasst alles, alles ist geistig, also müsste das Prinzip dieses Denken selber sein und wir müssten in diesem Prinzip jetzt, also in diesem Denken das Prinzip finden, den eigentlichen Grund für das Wissen. Ne? Also in diesem Denken sucht Schelling das Prinzip. Und dieses Denken selber ist ja nichts bloß Unbestimmtes, sondern es ist etwas, was wir uns jederzeit bewusst machen können. Ja? Indem wir eben über die Inhalte hinausdenken und fragen, was ihnen zugrunde liegt. Und indem wir darauf kommen, dass die Inhalte immer gewusste Inhalte sind. Ja? Also von den Inhalten absehen, nicht die Inhalte selber betrachten, sondern transzendental das Denken selbst reflektieren. Ja? So kann es jederzeit bewusst werden, indem dieses Wissen oder Denken sich auf sich selbst richtet. Ja? Es muss sich selbst wissen. Und der höchste Punkt, der dadurch erreicht wird, ist eben das Wissen vom Wissen. Ja? Wenn wir in der Weise uns über die Inhalte hinausheben, dann wissen wir von unserem eigenen Wissen und das ist das Selbstbewusstsein. Ja? Und dieses Selbstbewusstsein setzt Schelling schon jetzt vor dem Text, den wir da besprechen werden, als das Prinzip an und der Text setzt damit ein, dass dieses Prinzip jetzt faktisch zwar vorliegt, aber wir müssen es erst überprüfen, ja? Ob es wirklich das Prinzip ist, ob es sich eignet für diese Aufgabe, absoluter Grund von allem Sein und allem Erkennen zu sein. Ja? Das ist also der Einstiegspunkt, von dem her der zweite Abschnitt, die Deduktion des Prinzips einsetzt. Ja? Sie haben den Text hoffentlich irgendwo her bekommen. Ist ja im Internet gestanden, man konnte es sich ausdrucken. Ja. Ich gehe den Text jetzt schön langsam durch. Zweiter Abschnitt des Systems des transzendentalen Idealismus von 1800. Ne, Schelling hat etliche Schwenks in seinem Denken gemacht. Ne. Er war zuerst ganz eng an Fichte angebunden und hat sich dann aber schrittweise immer mehr gelöst von ihm und hat dann eben diese Systematik versucht, diese transzendentale Systematik versucht und ist dann noch weiter darüber hinausgegangen, indem er nicht mehr nur das Denken damit erfassen wollte, also nicht mehr nur das Prinzip als Geistiges, nämlich im Sinne des Denkens zu interpretieren, sondern überhaupt als total umfassend, ne, im Gleichgewicht von Denken und Sein, als bloße Identität. Ne. Da hat er sein Identitätssystem daraus gemacht, das nicht mehr bloß Transzendentalphilosophie sein will. Es ist immer darum gegangen, dass er auch die Natur mit einbezieht. Während der Fichte immer nur im Subjekt geblieben ist und die Natur nur über die Praxis, über die moralische Praxis mit einbezogen hat, als Material für die Pflicht, hat der Schelling immer versucht, die Natur in ihrer Eigenständigkeit gelten zu lassen. Und schließlich ist er so weit gekommen, dass er gesagt hat, das Prinzip muss ja neutral sein gegenüber dem Subjekt und dem Objekt. Bloße Identität von beiden. Und dann später ist er über diese Systematik wieder hinausgegangen, ne, und hat dann versucht, das Denken auch noch einmal zu übersteigen auf ein Sein hin. Ne. Also wir haben hier jetzt schon ein paar Versuche durchgespielt und hat sich gezeigt, es geht nicht. Schelling hat es viel professioneller gemacht und trotzdem kann man auch sagen, es ist ihm nicht gelungen. Ne. Er ist über dieses Denken nicht hinausgekommen, obwohl er sich gedacht hätte, dass er zu einem Sein kommt und diesem Sein auch noch einmal einen freien Gott voraussetzen kann, der alles geschaffen hat. Gut, das sind so kleine historische Hinweise, damit Sie ein bisschen den Hintergrund sehen zu seiner Systematik. Also es geht um die Deduktion des Prinzips, wie es schon im Titel heißt. Ne? Und Schelling wehrt sich gleich einmal dagegen, dass man unter Deduktion hier versteht eine Ableitung. Das ist der übliche Sprachgebrauch. Man sagt, man deduziert etwas, man hat ein Prinzip und von dem leitet man etwas ab. Das wird dann deduziert, diese Folge. Und Schelling meint aber mit Deduktion eher so etwas, wie es Kant auch gemeint hat, die bloße Rechtfertigung. Die Berechtigung dieses Prinzips. Es soll nicht abgeleitet werden von was anderem, weil sonst wäre es ja nicht das Prinzip. Sonst wäre es ja nicht der höchste Punkt. Sondern dieser höchste Punkt ist jetzt so quasi schon gefunden. Er muss das Denken selbst sein, das sich weiß. Und jetzt soll man es nur überprüfen, ob es diesem Anspruch standhält. Ja? Und darum spricht er da davon, es geht nur um die Dignität dieses Prinzips. Ja? Also ob es würdig ist und wert ist, diese Leistung zu vollbringen. Ob es wirklich Prinzip sein kann. Aber nicht um den Beweis, aus dem dann folgt, das Prinzip ist so und so. Also Beweis des Inhalts soll hier nicht angesetzt werden. Und dann nehmen wir gleich den Punkt 1. Ne? Dass überhaupt ein Wissen möglich sei, nicht dieses oder jenes Bestimmte, sondern irgendeines, wenigstens ein Wissen des Nichtwissens. Ne? Also Sie sehen schon, es geht nicht um einzelne Inhalte, sondern es geht ums Wissen selber. Und das sogar im Bewusstsein der Eingeschränktheit des Wissens immer mit dabei ist. Wenn man weiß, dass man was nicht weiß, dann ist das auch ein Wissen. Also ein Wissen muss immer möglich sein und ist auch in jedem reflexiven Bewusstsein immer da. Das gibt selbst der Skeptiker zu. Ja? Der Skeptiker, der an allem zweifeln möchte, muss zugeben, wenn er zweifelt, dann denkt er. Ja? Dann ist das auch schon ein Wissen. Das ist diese gewisse Verbindung zu Descartes auch. Ja? Man kann auch sagen, ich zweifle, daher bin ich denkend. Und daher gibt es Denken. Ja? Also das muss selbst der Skeptiker zugeben. Wissen wir irgendetwas, so ist dieses Wissen entweder ein bedingtes oder ein unbedingtes. Ja? Ist klar, es kann endlich sein, es kann durch anderes hervorgerufen sein oder es kann schlechthin gültig sein und nicht mehr von anderem ableitbar. Und wenn es aber bedingt ist, dann nur, ist es nur vorhanden, weil es mit etwas Unbedingtem zusammenhängt. Ja? Das ist wieder das Argument, das ich vorher gebracht habe, wenn es Endliches gibt, gibt es auch Absolutes. Wenn es Bedingtes gibt, dann kann diese Reihe des Bedingten nicht ins Unendliche weitergehen, sondern es muss irgendwo Unbedingtes geben. Ja? Und daher, wenn wir vom Bedingten ausgehen, kommen wir auch zum Unbedingten. Unvermeidlich. Also wenn es Bedingtes gibt, dann nur, weil es zusammenhängt mit etwas Unbedingtem. Also kommen wir auf jeden Fall auf ein unbedingtes Wissen. Dass irgendetwas in unserem Wissen sein müsse, was wir nicht wieder aus etwas Höherem wissen, ist schon im vorhergehenden Abschnitt bewiesen. Das ist nämlich, also das, was ich so kurz umrissen habe, die Hinführung dazu, dass das Wissen selber immer noch vorausgesetzt ist. Dass es das Höchste ist. Dass es nicht selber noch abgeleitet wird von etwas anderem. Und jetzt geht es um dieses Unbedingte. Wie können wir etwas unbedingt wissen? Also Schelling schlägt diesen Weg ein, er sagt selber, er scheint ihm der leichteste zu sein, obwohl man auf verschiedenen Weg dorthin führen kann, aber er hat eben auch so seine Argumentationskette, die er bevorzugt. Also Punkt 2. Unbedingt weiß ich nur das, dessen Wissen einzig durch das Subjektive, nicht durch ein Objektives bedingt ist. Unbedingt Wissen nur durch ein Subjektives, das heißt, wenn das Denken mit sich alleine ist. Ne? Ein Subjektives im Denken selber, das passt zusammen. Also gemeint ist hier im Grunde genommen ein logisches Wissen, ein formales Wissen. Ja? Oder wie Kant sagen würde, ein analytisches Wissen. Ja? Wenn man aus dem Begriff nur das rausholt, was schon in ihm drinnen steckt. Also das wäre die erste Art, wie man überhaupt zu was, einem unbedingten Wissen kommen kann. Einmal ein Vorschlag. Ne? Ein Satz oder eine Aussage, die allgemein auf Anerkennung stößt, weil sie so offensichtlich gültig ist. Ja, so was sucht er jetzt in diesem Absatz. Nun wird behauptet, nur ein solches Wissen, das in identischen Sätzen ausgedrückt ist, sei allein durch das Subjektive bedingt. Ja? Denn in dem Urteil A ist gleich A, wird ganz von dem Inhalt des Subjekts A abstrahiert. Ob A überhaupt Realität hat oder nicht, ist für dieses Wissen ganz gleichgültig. Ja? Also Sie sehen, unbedingtes Wissen zuerst einmal beispielhaft ausgedrückt in einer Tautologie. A ist gleich A, Satz von der Identität. Ja? Das ist unmittelbar einsichtig, es kommt gar nicht darauf an, ob es dieses A gibt oder nicht gibt. Ja, sagt dann weiter unten sogar, es könnte auch was Unmögliches sein. Ja? Aber wenn wir sagen, das Unmögliche ist das Unmögliche, dann stimmt es auch wieder. Ja? Also es ist ganz gleichgültig, was dieses A ist, es geht nur darum, dass es mit sich selbst identisch gesetzt wird. Ja? Und das ist offensichtlich richtig. Wenn nun also ganz von der Realität des Subjekts abstrahiert wird, ne, Subjekt meint jetzt dieses A, ne, ups, ja, so wird A betrachtet bloß insofern es in uns gesetzt, von uns vorgestellt wird. Ne, das ist als Gedanke. Nur als Gedanke, als Vorstellung in unserem Bewusstsein. Ob dieser Vorstellung etwas aus uns entspreche, wird gar nicht gefragt. Der Satz ist evident und gewiss, ganz abgesehen davon, ob A etwas wirklich Existierendes oder bloß Eingebildetes oder selbst Unmögliches ist. Denn der Satz sagt nur so viel, indem ich A denke, denke ich nichts anderes als A. Das scheint ein bisschen trivial zu sein, ne? Aber umso besser. Bei sowas muss man beginnen. Ne? Wo wirklich alle sagen müssen, ja, so ist es. Ne? Was soll's? Können wir gar nicht drum herum. Das Wissen in diesem Satz ist also bloß durch mein Denken, das Subjektive, ne, das bloß im Denken gesetzt ist, bloß vorgestellt ist, bloß durch mein Denken bedingt. Das heißt, nach der Erklärung, es ist unbedingt. Ja? Da ist wieder der Anknüpfungspunkt zum oberen, zum ersten Satz des Absatzes. Unbedingt heißt, dessen Wissen einzig durch das Subjektive bedingt ist. Ja? Und das ist genau in so einer Tautologie, die denken wir. Und in diesem Denken können wir sie identisch setzen mit sich selbst. Gut, damit haben wir nicht viel gewonnen. Ja? Und der Einwand kommt auch gleich im dritten Punkt. Aber in allem Wissen wird ein Objektives gedacht, als zusammentreffend mit dem Subjektiven. Ja? Also wenn wir den Anspruch stellen, dass wir eine wahre Erkenntnis haben, dann können wir nicht nur in einer Tautologie stecken bleiben. Ja? Dann soll etwas anderes erkannt werden. Nicht bloß das Denken selber oder ein gedachter Inhalt. Ja? Sondern es soll außer der Vorstellung noch ein Gegenstand sein, auf den sich das Denken bezieht. Ein Objekt, nicht der Begriff allein. Ein objektives zusammentreffend mit einem subjektiven. In dem Satz A ist A, aber ist kein solches Zusammentreffen. Alles ursprüngliche Wissen geht also über die Identität des Denkens hinaus. Also über diese logische Identität zwischen zwei Gedanken. Ja, über A ist A oder was immer das A sein mag. Ja? Also ein echtes Wissen, ein ursprüngliches Wissen, das eben Wissen im eigentlichen Sinn ist, ne? Nämlich dass es Übereinstimmung zwischen einem Subjekt und einem Objekt ist, das kann nicht in der Identität der Tautologie stecken bleiben. Ja? Im logischen, im rein logisch identischen. Der Satz A ist A muss selbst ein solches Wissen voraussetzen. Also nämlich ein Wissen von etwas anderem, ein wirkliches Wissen. Ne? Damit überhaupt eingesehen werden kann, dass hier eine Wahrheit ist, muss eigentliche Wahrheit vorausgesetzt sein. Nachdem ich A denke, denke ich freilich als A. Aber wie komme ich denn dazu, A zu denken? Ist es ein frei entworfener Begriff, so begründet es kein Wissen? Ist es ein mit dem Gefühl der Notwendigkeit entstandener Begriff, so muss er objektive Realität haben. Ne? Also wenn es nur so, nämlich was den Inhalt betrifft, ne, wenn er irgendwie frei ausgedacht ist, so ist das kein Wissen. Ne, das ist nur im Rahmen des Denkens, nur im Rahmen der Vorstellung. Aber wenn er entstanden und willkürlich gesetzt, ne, da kann man jedes A irgendwie ausdenken. Aber wenn ein Gefühl der Notwendigkeit damit verbunden ist, sagt Schelling, dann muss er objektive Realität haben. Und er spielt darauf an, dass prinzipiell eben schon ein Wissen von den Gegenständen, von den Erfahrungsgegenständen als wahres Wissen möglich ist. Ja, das ist ja das, was er erst in seinem System zeigt, aber das setzt er hier schon voraus und er meint eben, wir hätten dann in der Erfahrung nur ein Gefühl davon, dass das eben notwendigerweise vorhanden ist. Ja, wir haben ein Gefühl der Notwendigkeit, dass Gegenstände außer uns vorhanden sind und dass sie so und so beschaffen sind. Ja, also er interpretiert hier in die Erfahrungserkenntnis hinein doch eine Überzeugung, die empirisch eigentlich in der Weise, wie wir sie vorher besprochen haben, gar nicht vorhanden wäre, sondern die er deswegen aufrechterhalten will, weil das Erfahrungswissen auch im absoluten Prinzip fundiert sein soll. Ja? Weil er das ihm dann auch zeigen will. Und dann kommt noch eine Formulierung, an die Sie sich auch noch gewöhnen sollten, ne, die auf Kant zurückführt, nämlich diese Unterscheidung von Sätzen, die bloß auf logischer Identität beruhen, so wie A ist A, ne, oder der Kreis ist rund oder irgend so etwas Ähnliches, und eine Unterscheidung, wo das Subjekt und das Prädikat, oder ein Satz, wo das Subjekt und das Prädikat voneinander unabhängig sind, wo sie nicht logisch notwendig aufeinander bezogen sind, sondern der Gegenstand selber durch das Denken so und so bestimmt wird. Ja? Ein Objekt wird als Gegenstand des Satzes, als Subjekt des Satzes, ne, wird er mit einem Prädikat versehen, das das Denken jetzt hinzubringt. Etwas Fremdes, etwas anderes, etwas Objektives wird ausgesagt. Ja? Und solche Sätze, sagt Schelling hier, das sind synthetische Sätze. Ja? Synthesis meint, dass etwas hinzugefügt wird, dass es damit verbunden wird. Ja? Das ist eine Verbindung. Eine Verbindung von etwas, was ursprünglich getrennt ist. Ja? Subjekt und Objekt sind voneinander unterschieden. Und wenn ich darüber etwas aussage, über ein Objekt, dann habe ich einen synthetischen Satz. Wenn ich nur im Denken etwas auf sich selbst beziehe, ne, dann wäre es nach der kantischen Terminologie ein analytischer Satz. Also ein bloß logisch-formaler, ein im Kern tautologischer Satz. Ja. Aber es, das wäre so wie A ist A. Ne. Wir haben also auf der einen Seite jetzt diese formale Gewissheit, das A ist A, rein logisch, ne, von der kriegen wir die Stringenz und Notwendigkeit. Ne. Das kann man gar nicht bezweifeln. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Anforderung, es soll aber eine Erkenntnis von Objekten sein. Ne? Und das ist jetzt synthetisch. Und das müsste also eigentlich, wenn wir eine wahre Erkenntnis haben wollen, eine schlechthin gültige Erkenntnis, das Positive von beiden zusammenkommen. Es müsste eine Erkenntnis sein, die so notwendig ist wie die Tautologie, A ist A oder wie formale Zusammenhänge, und müsste trotzdem synthetisch sein und sich auf Gegenstände beziehen. Ja? Das ist also die Anforderung. Das wäre die ideale Erkenntnis, in der die beiden positiven Fähigkeiten, sowohl der empirischen als auch der formalen Erkenntnis, kombiniert sind. Ja? So etwas hat Kant eben auch versucht mit seiner synthetischen Erkenntnis a priori. Ja? Da hat er eben das Erkenntnisvermögen selber untersucht und ist draufgekommen, dass im Erkennen selbst schon gewisse Synthesen gemacht werden, dass etwas anderes hinzukommen muss. Also zum Beispiel das Denken und die Wahrnehmung oder die sinnliche Anschauung. Und beides kann man dann verbinden und diese Aussage, dass diese Differenz im Erkennen aufeinander bezogen sein muss, diese Aussage selber gilt für alle Erfahrungen und ist synthetisch a priori. Sie erinnern sich, dass wir bei Popper ein paar Hinweise auf Kant gekriegt haben. Und der Popper hat das so verstanden, dass der Kant meint, empirisch inhaltlich könnte man solche Wahrheit herausbringen. Ne? Synthetische Erkenntnis a priori sei einfach eine empirische Erkenntnis, von der man behauptet, dass sie schlecht und gültig ist. Ja? Aber so hat Kant natürlich nicht gemeint. Sondern er hat gemeint, wir reflektieren nur auf das Denken selber, wie es in der Erkenntnis mit dabei ist. Und wie es an den gedachten, erkannten Gegenständen auch immer auftritt. Ja? Weil die Gegenstände ja von unserem Erkennen geprägt sind. Und daher muss es auch an ihnen eine allgemeine Struktur geben, die für alle Gegenstände gilt. Ja? Aber da kann man natürlich jetzt nicht inhaltliche Erkenntnisse so weiter daraus ableiten. Das ist nur die Form der Erkenntnis selber. Ja? Aber das ist jetzt eine Kombination von zwei Seiten, die wir vorher immer nur in ihrer Begrenztheit einander gegenübergestellt haben. Die Erfahrungserkenntnis auf der einen Seite, die nur wahrscheinliche Aussagen bringen kann, und die formale Erkenntnis, die sich nicht auf Objekte bezieht. Und genau die beiden Seiten gilt es zu verbinden. Und Schelling ist der Ansicht, dass er das kann. Das werden wir nächstes Mal dann weiter besprechen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.